Wie sah denn 1991 die Verlagswelt aus, dass man diesen Wunsch hatte, ah, da ist irgendwie eine Lücke, da fehlt mir was, das will ich jetzt selber in die Hand nehmen?
Also 1991 sah schon sehr anders aus als jetzt. Es gab natürlich zum Beispiel überhaupt keine Manga. Was in den 80er Jahren vorherrschend war, in den Buchhandlungen zu sehen war, waren diese Albumformate, französisch-belgische Albumformate, also die DIN A4-formatigen Comics, ne, in Soft- und Hardcover, vor allen Dingen Softcover, die sehr präsent waren im Buchhandel. Es gab so Sägezahnregale ganz oft bei Thalia zum Beispiel, wo die Alben drin waren von Carlsen zum Beispiel, auch von Egmont, bezahlte Regale, Regalflächen. Und das ging noch bis in die 90er und dann ebbte das so ein bisschen ab, weil das zu viele Publikationen waren und die Kundschaft dafür nicht da war. Und da brach der Markt so ein bisschen zusammen. Und in dem Moment bin ich eigentlich mit Reprodukta in den Markt eingestiegen, also eigentlich nicht zum besten Zeitpunkt. Und genau, in den 80er und frühen 90er Jahren ist der Markt beherrscht worden eigentlich von diesem Format, was ich jetzt gerade angesprochen habe schon, und vor allen Dingen von Genre-Comics. Also es gab sehr viele Titel wie Spirou und Fantasio und in dem Stil, also in so einem Funny-Comic-Stil, Stil der École Marcinelle, sagt man, oder eben auch die Linie Claire. Da gab es auch viele Comics im Stil von Tim und Struppi, also in der klaren Linie. Und dafür, daneben relativ viel Genre, Comics, Western, Comics wie Leutnant Blueberry gab es damals schon in Alben oder Rennfahrer-Comics, also so in der Richtung eigentlich ziemlich viel. Und das fing, glaube ich, auch an, dass die ersten Superhelden-Comics in Büchern präsentiert wurden, das nicht nur in Heften, sondern auch in Alben. Auch Carlsen war da einer der ersten Verlage, die das gemacht hat, bevor das dann später zu Dino und dann zu Panini gewandert ist. Und es gab im alternativen Comic-Bereich nicht viel. Es gab Schreiber und Leser damals schon. Es gab die Edition Moderne und Edition Künstler Comics, so hießen die. Und es gab in Deutschland eigentlich kaum einen Verlag, der in Kontakt war, wirklich authentisch mit den Zeichnern, die von der Straße oder von den Festivals. Ne? Also es gab nicht so eine, es gab eine Szene, aber nicht in dem Ausmaß oder Lebendigkeit, wie sie in den 90er Jahren dann entstanden ist. Und genau, mein Bedürfnis war eigentlich Comics, die mich persönlich berührten. Also es waren in dem Fall waren das amerikanische Independent Comics, New Alternative Comics hießen die damals, von Julie Doucet oder Daniel Klaus, Chester Brown, die Herrn Ness-Brüder. Das waren jetzt erstmalig eigentlich für mich so Autoren meiner Generation, die Themen angesprochen haben in ihren Comics, die mich eben bewegt haben. Oh, es geht nun um einfach simple Wachen eigentlich, um auf Konzerte gehen, an der Musikszene teilhaben. Es geht um Punk im Allgemeinen, im besten Sinne eigentlich irgendwas probieren und machen, einfach machen. Und aber auch natürlich um eine Lebenswelt im Sinne von ja, Umfeld, also das soziale Umfeld, Liebesgeschichten, all sowas. Und genau, da konnte ich mich eben wiederfinden. Das war mich der Anlass.
Und Sie haben, oder ich habe gelesen, Sie haben vorher als Letterer für den Carlsen Verlag auch schon mal gearbeitet. Konnten Sie denn aus dieser Arbeit beim Carlsen Verlag was mit rausnehmen, was Ihnen vielleicht bei der Gründung von Reprodukt geholfen hat?
Kurz mal, sag gerne du, ja? Muss nicht Sie sagen.
Okay, alles klar. Schön.
Ja, schon. Also vor allen Dingen die Kontakte, muss ich sagen. Also ich habe eben als Letterer, ich habe in Hamburg gelebt und da war der Carlsen Verlag natürlich nicht weit und man hat sich abends getroffen und ich habe die Redakteure persönlich kennengelernt und die haben mir in dem Moment geholfen, wo ich quasi eine Empfehlung brauchte und Kontakte gesucht habe. Also die haben mir Kontakte gegeben zu dem amerikanischen Verlag, der die Love and Rockets Comics rausgegeben hat damals, also unseren ersten Comic, und von da aus ging es dann weiter. Also es war schon gut, dass ich so einen Fuß in der Tür hatte von der Hamburger Comic-Szene. Das war schon ganz hilfreich, ja.
Was würdest du sagen, gab es für große Meilensteine, wenn du jetzt diese ganzen 30 Jahre einmal zusammenfassen müsstest?
Also gab es auf jeden Fall schon. Also die 90er Jahre waren für mich eben so die Zeit des alternativen Comics und für mich eben aber auch vor allem die Zeit so einer sehr lebendigen Comic-Szene in Berlin, in der ich damals noch stärker teilgenommen habe, als ich es jetzt heute mache. Ja, eben mit ein bisschen mit dem Alter zusammen und mit dem Lebensrhythmus. Ja, es gab eine sehr spannende Szene. Es gab eben nicht nur Reprodukt, es gab dann auch Jochen Enterprises ein paar Jahre später. Wir haben ganz viel mit den Berliner Zeichnerinnen zusammengearbeitet. Es gab eine sehr gut vernetzte Szene. Es gab eben viele Möglichkeiten, abends auf Ausstellungen zu gehen, zusammen trinken zu gehen, sich auszutauschen. Und man hat das Gefühl, man bewegt was, so im Kleinen auf jeden Fall. Es war mehr so in dieser Berliner Szene und es war eben noch nicht so so gentrifiziert natürlich wie heute in Berlin. Genau, das war das. Und es ging für mich so tatsächlich die Dekade bis das Ende der 90er bis 2000. Und dann gab es im Comic diesen Wechsel auch zum Manga. Also Ende der 90er, 1998, glaube ich, fing Carlsen mit Dragon Ball an. Und ab 2000 ging das so richtig, gab es quasi einen Manga-Boom. Und es gab immer mehr Manga. Und das war eigentlich so das Zweite, finde ich. Und das Dritte ab der 2010er Jahre ist eigentlich, dass sich die, was gerne Graphic Novel genannt wird, durchgesetzt hat. Mehr, dass eben so ein literarisches Publikum für Comics erobert worden ist. Das sind vielleicht so drei große Abschnitte, aber ich glaube, in Deutschland am meisten will ich tatsächlich der Manga. Und das war für mich sehr spannend. Da war ich damals in Hamburg beim Carlsen Verlag angestellt, auch über 3 Jahre als Redakteur. Und hatte eben die Entstehung von Banzai und Daisuke, das kennt ihr wahrscheinlich noch, diesen Manga-Magazin.
Ja, kenne ich noch, ja.
An denen mitgearbeitet. Und das war sehr, sehr spannend eigentlich damals. Und auch sehr, ja, sehr erfolgreich.
Wenn man das dann so beobachtet hat, dass, also ich lese zum Beispiel persönlich sehr viele Mangas, das so sieht, dass das so auf dem Vormarsch ist, hat man dann eher das Gefühl so, okay, jetzt man sieht, was bei den großen Verlagen passiert, dass man selber dann schaut, okay, zieht man da irgendwie mit, hat man da interessante Titel, also kommt dann da so eine Art Konkurrenzgefühl auf oder hat man eher das Gefühl, oh man, vielleicht könnte da sogar eine interessante Zusammenarbeit irgendwie heraus entstehen, wenn man sieht, okay, wir haben jetzt zum Beispiel eine Lizenz für Taiyo Matsumoto bekommen, vielleicht hat man da jetzt auch gute Chancen, sich einen Titel zu schnappen.
Es ist so generell ein sehr freundschaftliches Nebeneinander, miteinander teilweise auch. Wir, also genau, aus der Zeit, von die ich bei Carlsen war, kenne ich natürlich die Carlsen-Redakteure. Einige sind noch verblieben. Also der Programmleiter bei Carlsen ist im Manga-Bereich Kai Steffen Schwarz. Wir sind gut befreundet. Also da gibt es so den kurzen Dienstweg, der tauscht man sich dann noch aus. Also über Matsumoto haben wir schon geredet und ich hätte auch gerne bei Reprodukt Sunny gemacht. Das hat sich mit Carlsen überschnitten so ein bisschen und dann haben wir halt umgeschwenkt auf Gogo Monster und dann jetzt eben danach auch auf Ping Pong. Wir wollen eben gerne weitermachen mit Matsumoto und es kommt auch noch mehr, das ist schon eigentlich auch sicher, dass wir da mehr machen. Und wir überlegen auch mit Carlsen, mit der Redakteurin Petra Lohmann hatten wir überlegt, so einen Gekiga-Flyer zusammen zu machen. Machen wir vielleicht jetzt dann nächstes Jahr, wo man eben von Carlsen-Seite her Tatsumi bewirbt und wahrscheinlich auch dann Matsumoto und von unserer Seite eben Zuge und vielleicht von Carlsen nach Tezuka, dass man schaut, was so ein bisschen zusammenpasst, ne, und das dann nochmal in die Buchhandlung trägt. Das ist so eine Idee, genau. Und da ergibt sich immer wieder eigentlich was, so, dass wir auch so Vertriebskooperationen machen. Im Marketingbereich machen wir relativ viel mit anderen Verlagen, aber das ist nicht so unbedingt so sichtbar, glaube ich. Das findet dann im Buchhandel statt oder es ist dann auch, diese Aktionen sind an den Buchhandel gerichtet und nicht so sehr an die Leser natürlich. Ne?
Und was ich jetzt auch interessant finde, ist, dass mit dieser Gekiga-Bewegung, dass da diese Titel jetzt rausgekommen sind, alles von Yoshiharu Tsugo und den Mangaka. Das ist ja, ich glaube, den ersten Titel hatten sie vor 3 Jahren, glaube ich, rausgebracht.
Ja, 2018 oder 19, ja.
Mhm. Wie ist da der Fokus drauf entstanden?
Oh, das hat auch eine sehr lange Vorgeschichte schon. Ich war, als ich bei Carlsen war noch damals, war ich zweimal mit der Carlsen-Redaktion in Tokio und wir haben halt Agenten kennengelernt und auch den einen oder anderen Zeichner getroffen. Und dann war ich im Anschluss nochmal, weil ich habe Bezüge kennengelernt und das erste Mal bin ich auf ihn gestoßen in den 80er Jahren. Da gab es das amerikanische Magazin Raw und die hatten die Geschichte Red Flowers, also rote Blüten, als Beilage und das fand ich großartig. Und wollte das dann gerne auf Deutsch machen. Und bei meinem nächsten Besuch nach meiner Carlsen-Zeit in Japan habe ich eben versucht, die Rechte dafür zu bekommen, von Zuge über eine Agentur in dem Fall. Und da wurde mir ausgerichtet von Zuge, dass er die Rechte verkauft, aber eigentlich nur widerwillig und er möchte gerne 200.000 Euro dafür haben. Das war so das, was kam. Und vermittelt wurde mir eigentlich dadurch, er möchte seine Lizenzrechte nicht verkaufen ans Ausland im Moment. Es gab vorher eben eigentlich auch nur ein Buch, soweit ich weiß, bei Ego Comics, bei einem französischen Verlag. Die haben Der nutzlose Mann in Frankreich gemacht in den 90ern, glaube ich. Und ansonsten gab es halt keine ausländische Veröffentlichung. Und jetzt 2017 oder 18 habe ich mitbekommen, dass ein italienischer Bekannter, Igor, der auch ein Verlagsleiter ist, dass der Zuge macht plötzlich. Dann wurde er bei den Franzosen angekündigt und dann habe ich Igor gefragt, ob es dann Agenten gibt, über den ich auch Zuge ansprechen konnte. Und dann ist das eben gelungen. Und Zuge war für mich eigentlich so der, wenn man Gekiga macht, also das Flaggschiff so ein bisschen, ne? Also ist er der bekannteste ist und der in Japan am meisten bewegt hat und dessen Arbeiten da ja Kanon sind, kann man sagen. Also viele von seinen Geschichten sind da wirklich irgendwie ganz fest in der japanischen Kultur verankert. Da war es für mich sehr wichtig, mit ihm zu starten. Und wir haben dann noch Mizuki vorher angefangen tatsächlich, aber da gibt es ja auch diese wunderbare Überschneidung, dass eben Zuge auch für das Studio von Mizuki gearbeitet hat. Und genau, also 2018 jetzt war es eben so, dass der Sohn von Zuge anscheinend seinen Vater dazu bewegen konnte, dass er seine Lizenz verkauft, weil er vielleicht auch mal ein bisschen Geld sehen wollte im Haushalt da. Und dann hat sich eben Zuge geöffnet und hat dann in alle möglichen europäischen Länder Lizenz verkauft, also in alle möglichen Sprachen. Und es geht aber eigentlich also über eine sehr kleine Szene von Agenten, Verlagen. Also man ist bekannt, befreundet und auch da ist es eigentlich so, bei mir, ich sehe diese Menschen, diese Agenten, Comiczeichner auch oder Verleger drei, vier Mal im Jahr regelmäßig auf Messen oder auf Festivals und man kennt sich so, da ich das jetzt seit 30 Jahren mache, kenne ich da wirklich viele Leute sehr gut mittlerweile. Aber da entsteht viel darüber einfach.
Jetzt hast du es auch schon erzählt, dass das mit den Lizenzen auch manchmal gar nicht so schnell geht. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich nehme das jetzt, ich gebe ihnen Geld und jetzt veröffentliche das so. Gab es auch schon mal so Lizenzen, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, da kommt man jetzt gar nicht weiter oder dass man irgendwie dachte, vielleicht finde ich noch einen Umweg daran zu kommen oder hattest du da bisher immer Glück, dass es am Ende doch irgendwie immer geklappt hat?
Ich habe schon ein paar Lizenzen nicht gern gehabt, hätte natürlich an so einen Mitbewerber abgeben müssen, das bleibt nicht aus, aber oftmals hat es doch geklappt. Also bei Matsumoto zum Beispiel, das war recht mühsam. Also da geht es über den Verlag Shogakukan, die eine Agentur haben, die, ich glaube, zweimonatlich schicken die eine Mail an alle europäischen ausländischen Verlage und stellen den neuen Titel da kurz vor und dann darf man bis zu einem bestimmten Zeitrahmen, bis zu einer Deadline ein Angebot schreiben. Und da wurde ich erstmal ignoriert, glaube ich, über ein halbes Jahr. Dann wurde mir gesagt, nein, das ist, wir freuen uns, dass Sie Interesse an dem Titel haben, aber der geht zu Carlsen, weil wir mit Carlsen langjährige Beziehungen haben. Sondern eben Sunny. Ich glaube, das Gebot, was sie gemacht haben, war ungefähr gleich, aber logischerweise hatten sie eben das Vertrauen zu Carlsen, weil sie die gut kannten. Und ich war so ein neuer Spieler auf dem japanischen Markt und habe dann aber eben nicht locker gelassen und nochmal angeboten, nochmal das gleiche Angebot immer wieder geschickt und irgendwann haben sie eben reagiert und uns für Gogo Monster den Zuschlag gegeben. Kann gut sein, dass sie auch also nochmal andere Verlage in Deutschland gefragt haben, möchtet ihr das nicht machen und das alle Nein gesagt haben, aber das wurde mir dann nicht mitgeteilt. Also es ist schon oft, dass es so nicht so ganz einfach ist, aber meist ist es, wenn man erstmal einen Fuß in der Tür hat, eben auch bei Shogakukan, was jetzt mit Ping-Pong ging, das sehr viel schneller. Und ich denke, sie haben auch dann die Belegexemplare von Gogo Monster gesehen und waren dann zufrieden. Also ich habe keine Reaktion bekommen, aber ich nehme das mal so an, dass das deshalb weiterging.
Wenn das dann klappt mit einer Lizenz, wie sieht dann der weitere Weg aus? Ist so diese Überlegung des Formats ein großer Schritt, wenn man eine Lizenz hat und einen Titel veröffentlicht? Oder ist es, dass man das eher so nebenbei einmal so beschließt, wie oder in welchem Format ein Titel auf den Markt dann kommen soll?
Ich glaube, das wird normalerweise nicht nur bei uns, sondern überall im Manga- und Comic-Bereich in der Redaktion besprochen. Also dass man eben Redaktion und Marketing natürlich auch, dass man sich zusammensetzt und die Titel durchspricht und überlegt, welches Format macht am meisten Sinn, aber dann eigentlich für den Markt oder ja, oder auch für die Leserinnen. Und in der Regel, wenn man viel verkaufen will, macht man natürlich das Standardformat, also macht ein Manga-Taschenbuch, weil man dann weiß, dass die Buchhandlungen dieses Taschenbuch gut präsentieren können, wenn sie wollen. Also wenn man Hardcover macht oder ein Überformat, was für Manga ja selten der Fall ist, dann ist es manchmal schwierig mit der Präsentation. Genauso ist der Preis eine wichtige Frage. Ne? Also willst du jetzt für Taschengeld einen Manga machen oder willst du an eine Klientel ran, die ein bisschen älter ist wahrscheinlich schon, die ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie hat, dann kannst du ja einen Hardcover machen. Und da muss man schauen, was andererseits von der Verlagsseite auch eine Rolle spielt, oder bei uns jedenfalls, ist so die Verkaufserwartung. Das heißt, wenn ich die Auflage plane, was denke ich dann, was davon verkauft werden kann? Das ist zum Beispiel bei Zuge oder Mizuki jetzt nicht so viel. Wir haben Auflagen von 3.000 bis 5.000 Stück. Das ist auch nicht schlecht für unsere Verhältnisse, aber dadurch, dass man weniger druckt, wird das Einzelexemplar in der Produktion teurer und damit muss man dann eben schauen, wie man das hinkriegt. Es spielen viele, viele Dinge rein. Also meistens aber das Erste, dass man überlegt, okay, wer soll das kaufen und wie muss es dann aussehen, wenn der das kaufen kann.
Eine Sache, über die ich mich zum Beispiel sehr freue, ich habe gesehen, dass es eine Neuauflage geben wird von Der lachende Vampir. Wenn man dann sagt, okay, wir legen das nochmal neu auf, überlegt man dann nochmal neu, das Format oder schließt man quasi an, wie man es damals vor, ich glaube, der Titel ist auch schon 15 Jahre alt oder so, ja, dann da an und nimmt das alte Format?
Das haben wir tatsächlich besprochen und eben sind dann auch dieses etwas kleinere Hardcover-Format bekommen. Also es ist kleiner nur in dem Sinne, dass es kleiner ist als das ursprüngliche, was wir gemacht haben. Das war relativ groß. Das entsprach, glaube ich, dem japanischen Original weitestgehend. Das war auch mit Schutzumschlag, also das ganze Layout und die Format, das Cover eben, das war alles entsprechend dem japanischen Original. Und jetzt wird es eben ein Hardcover oder ich bin auch am Hardcover, vielleicht auch ein Flexicover, das muss man noch zu Ende besprechen, aber jedenfalls wird das auch wertig aussehen oder wertig werden. Und wir denken eben auch, dass so ein Special Interest vielleicht, könnte man sagen, dazu. Also Horror-Manga sind ja schon mittlerweile relativ gefragt, laufen ja gut, soweit ich weiß, aber das ist für uns noch so ein bisschen unbekannter Markt. Damals haben wir von dem ersten Lachenden Vampir von der ersten Auflage 3000 gedruckt und die haben auch 15 Jahre gebraucht, bis sie verkauft waren.
Also, dann war ich zu spät. Ich hatte irgendwann mal nachgefragt und dann hieß es so, oh, den Titel haben wir seit 10 Jahren schon nicht mehr. Und dann hat man immer online geguckt und dann dachte ich, na, jetzt 80 Euro dafür ausgeben. Wer weiß, vielleicht hat man Glück und der Titel kommt mal. Deswegen freue ich mich so darüber.
Ich glaube, es ist so, das Publikum dafür gewachsen ist jetzt in den letzten Jahren. Genau so. Da bist du das Zielpublikum.
Ja, glaube ich nämlich auch. Also jetzt haben wir natürlich viel über Mangas gesprochen. Es hat sich aber auch ein bisschen im Programm ja was verändert. Und zwar habt ihr ja jetzt auch Kindercomics, also ich glaube schon 2013 damit angefangen, mit in euer Programm zu nehmen. Wenn man jetzt so mehrere Bereiche hat, dass man sagt, wir haben Comics, Mangas, wir haben Kindercomics, hat das Einfluss darauf, wie man Titel aussucht für die verschiedenen Medien?
Wenig. Also wir würden uns ein bisschen mehr Synergie zwischen den Bereichen wünschen. Also ist auch ein bisschen was da. Also zum Beispiel haben wir im Kindercomic haben wir Maxi Radigest. Das ist ein belgischer Zeichner, von dem wir auch im Erwachsenenprogramm einen Titel haben, Bastard. Und versuchen eigentlich auch da eben so öfter die Brücke zu schlagen zwischen den beiden Bereichen. Aber wir planen das erstmal unabhängig voneinander. Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir gucken bei den Kindercomics eigentlich schon nach dem Stil vor allen Dingen und aber auch nach der Atmosphäre der Geschichte und es soll jetzt nicht pädagogisch wertvoll sein, es soll schon mal ein bisschen anarchisch sein dürfen, also es muss jetzt nicht irgendwelchen Wertvorstellungen genügen, ne? Also es soll eigentlich schon auch, natürlich keine rassistischen Darstellungen enthalten und keine diskriminierenden Darstellungen in welcher Hinsicht auch immer. Also, aber genau, es dürfen aber andererseits eben auch Grenzen überschritten werden. Es muss einfach so ein Spaßfaktor rüberkommen und auch die, was für mich wichtig ist, aber das ist jetzt so ein ganz, ganz vages Kriterium, ist, dass die Begeisterung des Zeichners oder der Zeichnerin an dem Stoff und an seiner Arbeit irgendwie spürbar wird. Also, da liegt mir sehr viel. Das ist zum Beispiel, finde ich, zu spüren bei Margot Melou. Ich weiß nicht, ob du das.
Habe ich gelesen. Und bin auch riesen Fan. Also ich verschenke das auch jetzt zu Weihnachten so als Geheimtipp an erwachsene Comic-LeserInnen. Ja.
All Age. Ne? Manchmal auch so, dass ich sowas mitbekomme, eigentlich über die sozialen Medien oder Leute, die von einem empfohlen, zum nächsten empfohlen werden. Also jetzt bei Margot Melou gab es eine Empfehlung von einem Kindercomic-Festival Veranstalter in Köln, den wir gut kennen, Jakob Hoffmann. Und dann, weiß nicht, habe ich ein paar gute Sachen drüber gelesen und habe ich gemerkt, dass der Zeichner ist der Mann von einer tollen Independent-Zeichnerin, von Eleanor Davis. Und so ein bisschen schließt sich dann so der Kreis. Dann habe ich eben seine Twitter-Feed und sein Instagram-Feed abonniert und gesehen, was der da macht und fand das großartig und eben sehr persönlich. Und das hat für mich dann eben die Qualität des Comics nochmal bereichert und dann war das eigentlich keine Frage mehr, dass wir das machen. Und ja, ich empfinde es aber als großen Spaß, diese Reihe ist toll. Also, und eben so ein kleiner, dicker Junge als Hauptperson, super.
Fand ich auch toll. Also ich mag auch das, also wie die Charaktere gezeichnet sind, dass das immer so sehr, also mir ist zum Beispiel wichtig, dass sie mit Respekt gezeichnet sind, Kinder und Jugendliche und nicht so als völlig doof dargestellt werden, dass man denen auch ein bisschen was zutraut. Hast du drei Top-Titel, wo du sagen würdest, wenn man den Reproduktverlag jetzt neu für sich entdeckt, die sollte man auf jeden Fall im Regal haben?
Das ist eine gute Fragestellung. Ich kann aber nicht meine drei Lieblingstitel sagen, das finde ich mir schwierig, weil ich die alle lieb habe, die Bücher. wenn wir beim Kindercomic anfangen, glaube ich, kann ich für ein breites Publikum am meisten empfehlen Kiste. Das ist eigentlich der Bestseller im Kindercomic-Bereich auch. Und der springt sehr, springen Jungs sehr gut an. Jungs im frühen Lesealter, die sich sonst schwer tun, überhaupt zu lesen. Die lassen sich davon begeistern. Ich denke, von dieser Fantasie fantastischen Ebene, eben der Kiste, die alles in sich aufnehmen kann und die gerne bastelt. Also dieses Bastelthema ist auch was anscheinend viele Jungs anspricht. Und ja, das könnte ich in dem Bereich empfehlen. Und im Erwachsenen-Comic-Bereich eigentlich immer das, was gerade neu ist. Genau, wir haben ja viel über Manga gesprochen. Also ich bin auch, ja, vielleicht das jetzt gerade in der letzten Zeit, das ist, womit ich am meisten arbeite oder am meisten Zeit verbringe. Da kann ich jetzt Kitaro würde ich vielleicht auch empfehlen, auch als eine All-Age-Serie. Bisschen wie Margot Melou, also auch gruselig, mit viel Humor, also anders, eben japanischer. Und es geht viel um diese Yokai, die im japanischen Volksglauben verankert, einen kleinen Monster oder großen Monster auch. Das ist auch ein großer Spaß, finde ich, Kitaro zu lesen. Und man merkt die Freude, die der Autor daran hatte, sich die Geschichten auszudenken zum Teil, zu zeichnen auf jeden Fall, aber eben auch mit diesen Märchen aus dem japanischen Volksglauben zu arbeiten. Finde ich großartig, Kitaro.
Das Jahr 2022. Was hat der Verlag da geplant?
Ja, gut, über das erste halbe Jahr weißt du offensichtlich schon Bescheid. Na, da gibt es zum Beispiel die beiden Titel von Soehiro Maru. Den einen produzieren wir nach. Das ist der lachende Vampir und der andere ist ein Klassiker von ihnen, das Kamelienmädchen, Midori, das Kamelienmädchen. Da darauf freue ich mich sehr. Und wir bauen das Manga-Programm so sukzessive weiter aus. Es gibt alle zwei Monate einen neuen Band von Kitaro. Es soll im zweiten Halbjahr einen zweiten Band von Susumu Katsumata geben. Das heißt wahrscheinlich Fukushima Teufelsfisch bei uns. Es geht weiter mit Matsumoto. Wir starten mit Ping Pong im ersten Halbjahr mit alle drei Monate ein Band. Und ja, ich kann schon warten, dass im zweiten Halbjahr noch mehr Matsumoto dazukommen wird, so wie es aussieht. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ja, also bei vielen Dingen gibt es einfach Fortsetzungen. Also die Franco-Belgische Comics Donjon gibt es relativ viele neue Bände. Ich glaube 5 oder 6 nächstes Jahr. Lebes Trondheim, der Zeichner und Autor, der produziert gerade sehr viel. Da gibt es auch neue Herr-Hase-Bände. Und wir haben ein paar Sachen mit deutschen Zeichnern in der Planung. Zum einen erscheint im März Work-Life-Balance von Aisha Franz, eine Berliner Zeichnerin. Und für den Herbst ist ein Buch von Anke Feuchtenberger geplant. Das ist eine Professorin an der HAW in Hamburg. Das Buch wird heißen Ein deutsches Tier im deutschen Wald und hat mehr als 400 Seiten, also ihr Opus Magnum wahrscheinlich. Dann gibt es im Frühjahr, genau, es gibt Werner und Subutex, das ist eine Adaption des Romans von Virginie Despont, das ist ein sehr erfolgreicher Roman in Frankreich gewesen, auch in Deutschland, glaube ich, bei Hoffmann und Campe, oder bei Kibu, jetzt könnte ich sicher, erschienen, der von Lys, von dem Charlie Hebdo-Zeichner adaptiert wurde und Welt ohne Ende von Christophe Blain und Jean-Marc Markovici wird auch ein Highlight für uns im Programm, denke ich, wo es um den Klimawandel geht in der Hauptsache und das Energiewunder, also vom Energiewunder zur Klimakrise heißt er bei uns. Ja, also das ist schon so ein kurzer Überschlag. Also wir machen ungefähr 30 Titel im Halbjahr, also 60 Titel werden ungefähr erscheinen. Und also wie dieses Jahr, also wir sind eigentlich ganz gut beschäftigt mit den Neuheiten, ja.
Bekommt ihr das jetzt eigentlich auch mit der Papierknappheit auch schon zu spüren oder seid ihr da noch von unberührt?
Doch, bekommen wir auch zu spüren. Oh. Also im Moment ist es noch verhalten. Also die Papierpreise steigen, sind gestiegen, so um die 25% ungefähr. Macht die Kalkulation für uns erstmal schwieriger. Und da sind wir gerade in der Diskussion, wie wir dem begegnen. Wahrscheinlich müssen wir einige Bücher auch dann teurer anbieten nächstes Jahr. Und das andere Problem sind lange Lieferzeiten. Wir müssen früher planen. Also es gibt dann Kontingente, die den Druckereien zugewiesen werden. So ein bisschen, also die Papierfabriken schauen, wie die das aufteilen, glaube ich. Also es gibt jetzt noch kein No-Go mehr, aber es gibt wohl Diskussionen, dass das auch auf den Märkten stärker aufgeteilt werden soll in Zukunft. Knappheit eben weiter herrscht. Und wir müssen jetzt mit bis zu 6 Wochen langen Lieferzeiten rechnen. Das heißt, in diesem Jahr ist es so, dass wir jetzt schon gerade die Märzneuheiten in Druck gegeben haben. Normalerweise machen wir es eigentlich 6 Wochen vorher und jetzt ist es fast 6 Wochen vorher, dass wir die Bücher in Druck geben können. Was für uns eben ein bisschen Stress verursacht, dass wir eben noch genauer arbeiten müssen und noch früher anfangen müssen zu arbeiten. Ja. Was den Verlagen helfen würde oder wird, ist schon, wenn eben auch Backlist gekauft wird. Wa? Wenn nicht nur aufs Neue gewartet wird, sondern auch die Sachen gekauft werden, die es schon gibt, die einen vielleicht mal interessiert haben. Und
30 Jahre Reprodukt. Was wünschst du dir für die Zukunft für den Verlag?
Ja, zum Beispiel, dass diese Papierkrise alsbald beendet werden kann und ja, dass wir weiter schöne Programme auf die Beine stellen können, dass wir weiter Spaß an der Arbeit haben. Ja, das so generell. Ansonsten bin ich ganz zufrieden damit, was wir, wie viel wir machen und so. Also auch, ich freue mich immer sehr über das Team, in dem wir hier arbeiten. So 10 Leute und das macht sehr viel Spaß eigentlich. Insofern kann es gerne so weitergehen, aber möglichst eben mit Papier.